Die eiserne Ration oder der unverzichtbare Inhalt der Evangelisation. Darum geht es. In den vergangenen Jahren sind ja viele Debatten über Evangelisation geführt worden und oft hatte man dabei den Eindruck, strittig sei vor allem die Frage der Methode. Strittig sei etwa die Frage der Zusammenarbeit in der Evangelisation. Strittig sei die Form. Aber bezüglich des Inhalts sei man sich doch eigentlich wie selbstverständlich einig. Die Diskussion hat in ihrem Verlauf aber genau das Gegenteil bewiesen. Das, worin man sich am wenigsten einig ist, ist der Inhalt des Evangeliums. Und aus diesem Mangel an inhaltlicher Übereinstimmung bezüglich dessen, was ist nun die Substanz, was gehört eigentlich unverzichtbar dazu, daraus resultieren dann auch viele formale und methodische Widersprüche und Meinungsgegensätze. Es geht hier wirklich um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um die Frage, wie kann ein Sünder vor Gott bestehen? Es geht um die Frage der Rechtfertigung, wie Paulus das formuliert hat. Rechtfertigung, ein Begriff, der uns heute oftmals nicht mehr in dieser theologischen, grundsätzlichen Bedeutung klar ist, sondern eher in Alltagssituationen vielleicht. Da tritt der 13-Jährige mit gesenktem Kopf atemlos ins Haus, wollte schon vor einer Stunde eigentlich wieder da sein. Jetzt ist es 8:30 und er wird empfangen mit dem Ausruf der Mutter: Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das erklären willst. Er muss sich rechtfertigen. Oder eine andere Situation, abends 11 schleicht sich der Ehemann nochmal zum Kühlschrank, um sich das letzte Mettwurstbrot des Tages zu gönnen. Und während er leise die Kühlschranktür öffnet, geht plötzlich das Licht in der Küche an und seine kalorienbewusste Ehefrau steht im Raum und fragt ihn: Na, was willst du denn um diese Zeit noch am Kühlschrank? Und er muss sich rechtfertigen. Das heißt, er wird zur Rechenschaft gezogen. Wer sich rechtfertigen muss, ist immer in der Defensive. Er braucht Argumente, aber er weiß nicht, ob sie überzeugen. Wer sich verteidigt, klagt sich an, sagt ein Sprichwort. Das stimmt aber auch nicht immer. Natürlich kommt es immer auf die Instanz an, vor der wir uns rechtfertigen müssen. Manche Instanzen sind harmlos, andere nicht. Und vor einer Instanz muss sich jeder Mensch rechtfertigen. Vor dieser Instanz entscheidet sich aber alles und damit haben wir ein echtes Problem. Denn gerade vor dieser einen Instanz, vor der sich alles entscheidet, kann sich keiner rechtfertigen. Hiob hat das mit Schrecken begriffen, wenn er ausruft in Hiob 9:2-3, ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Ein Mensch kann nicht Recht behalten gegen Gott, ein Mensch kann sich nicht rechtfertigen vor Gott. Und Hiob fährt dann fort, hat er Lust mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Und genau diese Situation hatte der Apostel Paulus vor Augen, als er im Römerbrief in diesem zentralen Kapitel 3 schrieb in Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Jeder Mund verstopft, alle Welt vor Gott schuldig, eine Regel ohne Ausnahme. Und jetzt ist die Frage, die Schlüsselfrage, angesichts der Tatsache, dass jeder Mensch von Gott zur Verantwortung gezogen wird, wie komme ich damit klar? Und was kommt dabei heraus, wenn Gott mich zur Rechenschaft zieht? Genau an diesem Punkt ist die Reformation damals aufgebrochen, als Luther merkte, was mir die Kirche, damals die römisch-katholische Kirche, anbietet für meine Rechtfertigung vor Gott, das funktioniert nicht. Als er merkte, ich finde keine wirkliche Antwort auf die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und in der Zeit vor seiner Bekehrung hat er einmal gesagt, könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, ich würde vor Freude einen Kopfstand machen. Aber er konnte es noch nicht glauben zu jener Zeit. Er hatte noch nicht verstanden, was biblisch Rechtfertigung ist, wie wir Christ werden, wie wir gerettet werden. Und nun wollen wir uns dieser zentralen Frage nähern. Was ist die Botschaft des Evangeliums und der Rechtfertigung? Und dabei stellen wir zunächst die Frage, gibt es Varianten des Evangeliums? Es werden ja verschiedene Konzepte als Evangelium präsentiert. so wie es hier Paulus schon im Galaterbrief diskutiert hat. Und eine Variante, die als Evangelium angeboten wird, präsentiert uns das Kreuz als Beweis der Liebe Gottes. Das ist eine Variante. Diese Variante gibt es seit dem Mittelalter und noch früher in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ich sage es jetzt nur mal ganz grundsätzlich, das finden Sie auch in evangelistischen Predigten bis heute, dass gesagt wird, sieh doch ans Kreuz, sieh doch, wie sehr er für dich gelitten hat. Daran siehst du doch, wie Gott dich liebt. Vertraue ihm und bekehr dich zu ihm. Das präsentiert als Evangelium. Siehe doch am Kreuz, wie sehr er dich in seiner Hingabe liebt. Und dann dürfte dich nichts mehr daran hindern, diesem Gott zu glauben und dich ihm anzuvertrauen. Ist das das Evangelium? Eine andere Variante. Dabei wird das Kreuz verkündigt als Selbsthingabe Jesu zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Da wird gesagt, am Kreuz hat Jesus sich ganz hingegeben, um dich in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuholen und dich mit Gott zu versöhnen. Das klingt erstmal sehr vertraut. Das ist für sich genommen sicherlich auch biblisch, aber ist es genug? Ist es alles? Und vor allem, wogegen wird es gestellt? Ich habe Ihnen ein Zitat aus einem Artikel, den Hans-Joachim Eckstein, der übrigens auch einer der Hauptredner jetzt beim Christustag gestern in Stuttgart war, der viele sehr wertvolle Bücher, wie ich meine, geschrieben hat, der Professor für Neues Testament ist und sicherlich zu den Neutestamentlern in Deutschland gehört, die sich mehr für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums eingesetzt haben als andere. Er hat Folgendes geschrieben. Dabei liegt das Hauptproblem in unserer heutigen Verwendung des Begriffs Sühne, bei dem wir vorrangig an Wiedergutmachung im Sinne von Ausgleichsleistung, Strafe und Buße denken. Und das lehnt er ab. Er sagt, Sühne ist nicht Strafleiden, sondern die Gabe des neuen Lebens jenseits der todbringenden Trennung. In Christus können die an ihn Glaubenden gewiss sein, dass sie nichts und niemand mehr von Gottes Liebe trennen kann. Auch erklärt sich die für viele irritierende Rede vom Blut Christi nicht etwa von der Todesart der Kreuzigung her, sagt Eckstein. Blut steht hier vielmehr für das hingegebene Leben, weil das Leben im Blut enthalten ist. Nochmal Fortsetzung zum Vortrag von heute Nachmittag. Also, Eckstein sagt, Blut steht hier nicht als Metapher für den gewaltsamen Tod am Kreuz, sondern im Blut ist das Leben. Er gibt sein Blut, das heißt, er gibt sein Leben hin. Seine Selbsthingabe bedeutet, dass er uns in dieser Selbstgabe hineinholt, in die Gemeinschaft mit Gott. Aber, ja, er entsorgt die Schuld, aber dieses Entsorgen ist ein Wegtragen und es ist kein Sühneleiden. Das ist ganz entscheidend, das ist der Kern dieser These. Sühne ist nicht Strafleiden. Sühne bedeutet nicht Ausgleichsleistung, Sühne bedeutet nicht Buße. Sühne bedeutet auf Deutsch nicht, dass Christus mit seinem Leben meine Strafe getragen hat. Das wird in dieser Definition ausdrücklich abgelehnt und zurückgewiesen. Und deswegen ist in dieser Definition das Blut auch nicht verstanden als Bild für den gewaltsamen Tod Christi am Kreuz, mit dem er für meine Schuld bezahlt. Und einer, der in den letzten Jahren dieses Verständnis von Eckstein aufgenommen hat und sich darauf auch ausdrücklich berufen hat, war Hans-Peter Reuer. In seinem bekannten Buch »Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst« schreibt er in der 7. Auflage 2012 in einem extra Vorwort, dass er die ersten 3 Kapitel dieses Buches verändert habe, und zwar gerade im Hinblick auf das Sühneverständnis. Und dabei sei er Eckstein gefolgt, von dem er dazu die entscheidenden Dinge gelernt habe. Und er könne eben nicht mehr vertreten, dass Christus stellvertretend die Strafe für uns trage. Sein Leiden ist kein Strafleiden, sondern dann wird eben eine Definition von Sühne gebracht, die dem entspricht, was auch Eckstein hier sagt. Und Dann heißt es etwa bei Reuer auf Seite 37, Gott hat keine Strafleistung von seinem Sohn gefordert. Und in einem Zitat von Jesaja 53, wo ja ausdrücklich steht, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, sind ausgerechnet, das ist zwar durch eine Klammer kenntlich gemacht, aber sind ausgerechnet diese Aussagen ausgelassen hier in dem Zitat. Also es wird gesagt, ja, Christus entsorgt die Sünde am Kreuz, aber nicht insofern, als er für uns stellvertretend die Strafe erleidet. Gott verlangt kein Opfer. Und Gerechtigkeit, wir kommen darauf noch, dass Gott Gerechtigkeit schenkt, ist nicht juristisch gemeint, behauptet Reuer, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist einfach ein Begriff für bundestreues Verhalten. Also Gottes Gerechtigkeit meint Gottes Bundestreue, Gottes Treue zu seiner Verheißung, aber bedeutet nicht, dass Gott uns für gerecht erklärt und uns gerecht macht. So wird es vertreten von Hans-Peter Reuer in der jüngsten Auflage dieses Buches, das er extra nochmal umgeschrieben hat, weil er sagte, ja, früher habe ich auch geglaubt, dass das ein stellvertretendes Strafleiden war. Heute glaube ich das so nicht mehr.
Varianten des Evangeliums C.
Kommt dann die neue Paulus-Perspektive. Wolfgang Bühne hat heute Vormittag schon auf eine CD hingewiesen, in der sich Pfarrer Möller kritisch mit diesem Konzept auseinandersetzt. Deswegen kann ich mich da jetzt sehr kurz halten. Wir haben auch nicht die Zeit, das alles im Einzelnen zu entfalten. Ich will nur ein paar ganz wenige Stichpunkte dazu geben. Die neue Paulus-Perspektive wurde vor allem populär gemacht, auch im deutschen Sprachraum, im Angelsächsischen ohnehin, durch N.T. Wright. Er ist Professor für Neues Testament, ehemaliger Bischof der anglikanischen Kirche. Und N.T. Wright behauptet, dass die Reformatoren Paulus an der entscheidenden Stelle völlig falsch verstanden hätten. Die Reformatoren seien davon ausgegangen, bei der Rechtfertigungslehre ging es um die Frage, wie ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, wie ein Mensch mit Gott versöhnt wird. Aber das ist nach Wright ein riesengroßes Missverständnis. Die Reformatoren haben nicht nur Paulus falsch gedeutet, sondern sie haben auch das Judentum des Neuen Testaments völlig falsch verstanden, als sei das Hauptproblem des Judentums zur Zeit des Neuen Testaments die Werkgerechtigkeit gewesen. Aber dem sei nicht so, behauptet Wright. Und er ist ja nur einer von vielen, die diese neue Paulus-Perspektive vertreten, sondern er sagt, die Reformatoren haben den Fehler gemacht, dass sie die Position ihrer theologischen Gegner, nämlich der katholischen Kirche, hineingelesen haben in das Judentum zur Zeit des Paulus. Das sei der Fehler der Reformatoren gewesen. Und deswegen hätten sie Paulus in der gleichen Front gesehen wie sich selbst gegenüber dem Katholizismus. Aber damit würde man dem Judentum Unrecht tun. Das Hauptproblem des Judentums sei gar nicht die Werkgerechtigkeit gewesen. Klammer auf, so als hätte Jesus nicht das Gleichnis von dem Pharisäer erzählt und dem Zöllner, wo er sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Ist nur ein Beispiel für ganz klare Indizien von Werkgerechtigkeit im Judentum des Neuen Testaments. Also, die falsche Frage der Reformation, Rettung des Einzelnen, Soteriologie. Die richtige Frage sei vielmehr, und auch das hat Wolfgang Bühne schon angedeutet, die Frage nach der Gemeinschaft, also nach der Ekklesiologie. Das Problem der Juden war nicht ihre vermeintliche Werkgerechtigkeit, sondern ihr Exklusivismus und ihre Abschottung gegenüber den Heiden. Das wäre ihr Hauptfehler gewesen, dass sie die Heiden gewissermaßen nicht reingelassen hätten in die Familie. Und das sei aber das Hauptanliegen der Rechtfertigungslehre. Nicht Erlösung, sondern Gemeinschaft. Die Frage lautet nicht, wie wird der Einzelne mit Gott versöhnt, wie komme ich in den Himmel, sondern die Frage lautet, wie werden wir Juden und Heiden zu einer neuen Gemeinschaft versöhnt. Und darum hätten die Reformatoren auch den Galaterbrief etwa in sein Gegenteil verkehrt. Normalerweise sei der Galaterbrief nicht die Aufforderung, das Evangelium von zusätzlichen Werkforderungen zu reinigen, also Jesus und. Und deswegen sind wir ja, bis Wright kam, immer davon ausgegangen, der Galaterbrief ist der Hauptbrief für die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus. Nein, der Galaterbrief habe vielmehr das Anliegen, die Gemeinschaft all derer, die im weitesten Sinne an Jesus glauben, wiederherzustellen. Und deswegen sei der Galaterbrief nicht eigentlich kontrovers theologisch zu verstehen, sondern er sei der große ökumenische Brief, Und wenn wir den Galaterbrief ernst nehmen, so Wright, dann müssten wir schon längst sehr viel deutlicher auf die römisch-katholische Kirche zugegangen sein. Es geht also nicht darum bei der Rechtfertigung, laut Wright, wie man Christ wird, sondern woran man erkennen kann, wer gehört zur Familie. Und der Fehler der Juden war, dass sie sagten, nur wer beschnitten ist und die jüdischen Feiertage einhält, nur der gehört zur Familie. Das seien die sogenannten Identity Markers gewesen, wie er sie nennt. Und das wäre die falsche Antwort gewesen. Man gehört dann zur Familie, wenn man die jüdischen Bestimmungen einhält. Und die richtige Antwort wäre gewesen, man gehört dann zur Familie, wenn man im weitesten Sinne an Jesus glaubt. Wobei sehr unklar bleibt, was an Jesus Glauben im Einzelnen dann bedeutet. Und wobei auch sehr offen bleibt, ob zur Familie gehören schon bedeutet, in den Himmel zu kommen. Das alles bleibt völlig offen. Und im Zuge dieser neuen Paulus-Perspektive entwickelt dann Wright, aber auch die anderen, er ist wie gesagt der große Popularisierer dieser Gedanken, eine neue Füllung biblischer Begriffe und Konzepte. Und wir nennen das Äquivokation. Das heißt, es wird der gleiche Begriff verwendet, den wir auch kennen, aber dieser Begriff wird mit einem anderen Inhalt gefüllt. Dann reden sie mit den gleichen Vokabeln und jeder denkt, der andere meint das Gleiche wie man selbst, aber eigentlich sind die Begriffe schon anders gefüllt. Deswegen redet man aneinander vorbei. Ich möchte das an einigen Beispielen deutlich machen. Also einer dieser Begriffe, die neu gefüllt sind, ist der Begriff Rechtfertigung. Also nach Paulus bedeutet Rechtfertigung, kommen wir gleich nochmal ausführlicher dazu, Gott erklärt den Sünder für gerecht. Gott erklärt den Sünder für gerecht. Das ist die Hauptbedeutung von Rechtfertigung im Römerbrief und nimmt ihn als Kind an. Und daraus folgt, dass der Mensch Bürger des Himmels ist. So haben wir es immer verstanden. Nach N.T. Wright bedeutet Rechtfertigung, wer gehört in den Bund mit Gott, aber nicht wer kommt in den Himmel. Und er kann es einmal so formulieren, und Sie dürfen sich nicht wundern, dass Sie diese Formulierung irritieren, wenn Sie die noch nicht so häufig gehört haben, weil das alles sehr fromm klingt und sehr ähnlich klingt dem, was wir kennen, aber doch trotzdem nicht das Gleiche meint. Das ist das Problematische an diesem Konzept. Hören Sie nun mal eine Formulierung wie diese. Rechtfertigung im Galaterbrief ist die Lehre, dass alle, die an Jesus glauben, an denselben Tisch gehören, also zur Gemeinde, während sie unabhängig von ihren rassischen Unterschieden auf die zukünftige Neuschöpfung warten. Zitat Ende. Alle, die an Jesus glauben, gehören an denselben Tisch und warten unabhängig ihrer rassischen Unterschiede auf die Neuschöpfung. Was Neuschöpfung meint, bleibt dann ziemlich im Dunkeln. Damit ist noch nichts drüber gesagt, wer in den Himmel kommt. Damit ist nach N.T. Wright auch noch nicht endgültig über die zukünftige Rechtfertigung entschieden. Auch das bleibt bei ihm sehr offen. Was bedeutet endgültige zukünftige Rechtfertigung? Es gibt bei ihm eine Formulierung, da sagt er, die zukünftige Rechtfertigung hänge teilweise auch von den Werken ab. Es bleibt sehr offen. Weiterer Begriff, das können wir jetzt nicht im Einzelnen uns angucken, Werke des Gesetzes werden anders und neu gefüllt. Die Gerechtigkeit Gottes wird neu gefüllt in Analogie zur Rechtfertigung. Paulus sagt, Gottes Gerechtigkeit, ganz einfach, ist sein Geschenk, das er mir wie einen Mantel umlegt. So definiert Paulus Gottes Gerechtigkeit. Er kleidet mich in seine Gerechtigkeit. Sie haben das dann in diesem berühmten Lied, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist die klassische biblische Bedeutung. Und Luther hat das dann verglichen mit dem fröhlichen Wechsel. 1520 in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen sagt Luther, das ist ein fröhlicher Wechsel. Christus, der reiche Bräutigam, heiratet das arme, zerlumpte Mädchen. Und all seine Gerechtigkeit legt er ihr um, als wäre es ihre eigene. Und alle Sünde von ihr, von diesem Mägdelein da, der verwendet noch einen schlimmeren Begriff, nimmt der reiche Bräutigam auf sich, als hätte er sie selbst begangen. Und da er alle Sünde verschlingt, hat die Sünde keine Chance. Der fröhliche Wechsel. Er gibt mir seine Gerechtigkeit und nimmt dafür meine Schuld auf sich. Nein, nein, sagt N.T. Wright. Gerechtigkeit kann überhaupt nicht mit Gerichtssprache erklärt werden. Es meint nur Gottes Bundestreue. Gott ist in sich treu und steht zu seiner Verheißung. Nicht mehr. Es geht nicht darum, wie einer Christ wird. Letztes Beispiel vielleicht, Evangelium und Kreuz. Paulus sagt, das Evangelium, wir kommen darauf gleich noch genauer, ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Wer das im Glauben ergreift, wird durch Gottes Gnade gerecht gesprochen, wird mit Gott versöhnt, wird auf ewig gerettet, wird erlöst. Und das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus das Sühnopfer für die Sünden der Welt gebracht hat. N.T. Wright sagt, nein, nein. Das Evangelium ist die königliche Bekanntgabe, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung von Gott als Herr der Welt intronisiert wurde. Das Evangelium ist die Ausrufung eines königlichen Sieges. Durch Kreuz und Auferstehung hat Gott gezeigt, dass Jesus König des Universums ist. Das klingt doch gut. Und dann sagen wir uns so, ja, was habt ihr denn gegen Wright? Wright behauptet doch, dass durch das Kreuz gezeigt wurde, dass Christus der Sieger ist und der Herr des Universums. Das wollt ihr mehr. Aber merken Sie, hier steht nichts von Sühnopfer. Hier steht nichts von stellvertretend getragener Schuld. Sondern er ist der Sieger über die Mächte der Finsternis. Aber Wright sagt dann selbst, Zitat, das Evangelium ist kein System, das erklärt, wie Menschen gerettet werden. Und weiter, das Evangelium ist streng genommen die Verkündigung der Königsherrschaft Jesu, die Bekanntgabe des königlichen Sieges. Also das Kreuz ist ein Symbol des Sieges, aber es ist nicht der Ort, an dem das Gericht über meine Schuld erfolgt ist. Und in dem Sinne wird dann auch das Reich Gottes umgedeutet, im Sinne einer starken Verdiesseitigung. Es wird primär diesseitig verstanden, Zitat, das Reich Gottes besteht darin, dass es Gottes Ziel ist, Gerechtigkeit und Frieden in seiner Welt im Hier und Jetzt zu etablieren. Und die Hölle ist nach N.T. Wright kein Ort. Das sei eher so eine mittelalterliche Vorstellung, sondern die Hölle bedeutet die Entmenschlichung des Menschen, der sich Gott gegenüber verschließt. Er verwendet hier diesen Begriff Dehumanization, die Entmenschlichung des Menschen, mit der er sich selber vor Gott verschließt. Aber dann wird nichts gesagt über die ewigen Konsequenzen, die dies hat. Sie merken, wenn Sie sich ein bisschen mit der Emerging Church und der missionalen Theologie und dem Transmissionskonzept oder den Transmissionskonzepten auskennen, dass Wright denen sehr schön in die Hände arbeitet, beziehungsweise in die Federn arbeitet. Das ist sehr gut kompatibel mit den klassischen Konzepten der Emerging Church. Es geht nicht so sehr um persönliche Rettung, es geht um die Errichtung des Reiches Gottes hier. Es wird die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Himmel und Erde, zwischen gerettet und verloren, beständig verwischt. Und er ist ein guter Gewährsmann für dieses Denken. Und das Ganze hat radikale Konsequenzen, nämlich die Verharmlosung der Frage von Rettung und Verlorenheit, von Himmel und Hölle. Die Verwischung auch der Grenze zwischen Glauben und Werken. Deswegen ist er auch ein sehr beliebter Gesprächspartner für ökumenische Verhandlungen. Es hat jetzt im Juni in Zürich eine Veranstaltung gegeben, wo er seine Position ausführlich dargestellt hat. Und diese Veranstaltung wurde organisiert vom Institutum Ökumenicorum der Universität Fribourg, also auf Schweizer Seite. Und zu den Partnerorganisationen, die dieses mitveranstaltet haben, gehörte eben unter anderem auch das Buzer-Seminar. Es ist also interessant, wie weit eben die Öffnung Befassung mit Wright hier geht. Verharmlosung der Frage von Himmel und Hölle, Verwischung der Grenze zwischen Glauben und Werken, Verdrängung des Sühnetodes Jesu und im Ergebnis damit eben eine Veränderung des Verständnisses von Christsein. Varianten des Evangeliums, das Kreuz als Beweis der Liebe Gottes, das Kreuz als Selbsthingabe Jesu zur Wiederherstellung der Gemeinschaft, die neue Paulus-Perspektive, und dann will ich noch auf ein letztes Beispiel hinweisen und Sie dann damit auch nicht weiter quälen. Ich präsentiere Ihnen aber diese Beispiele deshalb, damit Sie mir einfach glauben, dass in der Tat wir es momentan mit einer massiven Verfälschung, Veränderung, Umdeutung, Neuschreibung des Evangeliums in Anführungsstrichen zu tun haben, auf breitester Front, an der eben auch so bekannte Evangelisten wie Hans-Peter Reuer sich beteiligen oder beteiligt haben, obwohl er dies sicherlich gut gemeint hat. Ich glaube, der hat es einfach nicht durchschaut. Aber die Tatsache, dass jemand etwas nicht durchschaut, bedeutet ja nicht, dass er trotzdem stark an dessen Verbreitung mitwirken kann. Letztes Beispiel ist die Erklärung, die neue Erklärung, das neue EKD-Papier zur Rechtfertigung, das jetzt im Mai 2014 erschienen ist. Ich habe mich dazu auch unter anderem geäußert beim Malachi-Tag in Siegen und da hat es eine IDEA-Meldung gegeben und IDEA schickt dann ja immer so ein paar Freiexemplare. Also wenn Sie die Meldung nochmal mitnehmen können, da steht auch ein bisschen was dazu, können Sie dann gerne da in diese Kiste greifen. Das ist keine Werbung von IDEA und das ist erst recht keine Werbung für viele andere Artikel, die in diesem Heft stehen. Also, es ist eher eine Werbung für Malachi-Kreis. Worum geht es? Es wird dort in dieser Erklärung zur Rechtfertigungslehre behauptet, die auch ja im Hinblick auf das große Reformationsjubiläum 2017 erschienen ist. Die Frage nach dem gnädigen Gott sei keine universal und zu allen Zeiten für die Menschen entscheidende Frage, sondern sie wäre typisch gewesen für die Zeit Luthers. Und dann heißt es dort etwa auf Seite 24, Luther lebt in einer Welt, in der Gott als Gerichtsherr über das Leben von Menschen urteilt, Sünde und Schuld straft. Haben Sie gehört? Luther lebt in einer Welt. Das heißt also wie heute nicht. Und die Frage lautete damals, mit welchen Gaben kann der Mensch seine Schuld vor Gott bezahlen? Wie kann er so leben, dass er die dafür nicht bezahlte Sünde und Schuld, dass er der Strafe für nicht bezahlte Sünde und Schuld entgeht? So. Wie kann er so leben, dass er der Strafe für nicht bezahlte Sünde und Schuld entgeht? Damals habe die Vorstellung gegolten, dass Gott alle Menschen zur Rechenschaft zieht, sagt das Papier. Bedeutet heute nicht. Und dann geht's noch weiter. Der Leser wird beruhigt. Nein, nein, die heutige Mehrheitsfrömmigkeit, so heißt das dann da, habe diese Frage nicht mehr. Heute sei, Zitat, das übersteigerte, mittelalterliche und auch in der reformatorischen Bewegung beibehaltene Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumstrengt herrscht, tief problematisch geworden. Zitat Ende. Eine Frage, für wen problematisch und wem das hilft, dass er es als problematisch empfindet. Sie merken, da wird uns suggeriert, ja, es wird uns so eingeimpft, die verzweifelte Suche nach dem gnädigen Gott können wir mit kirchenamtlicher Unterstützung getrost abblasen. Das ist eigentlich eine Frage des Mittelalters. Das ist eine Frage der Zeitgeschichte, die bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit traktiert haben, aber nicht eine Frage, die jedem Menschen vor Gott zu stellen ist. Das heißt also, dass der Mensch sich vor seinem Schöpfer rechtfertigen muss, dass der Mensch als angeklagter Sünder vor Gott steht. Das stimmt gar nicht wirklich. Das war nur das subjektive Empfinden zur Zeit Luthers, also im 16. Jahrhundert. Heute, im 21. Jahrhundert, habe der Mensch ganz andere Fragen und für ihn sei die Hölle nicht mehr das Problem, sondern die Hölle auf Erden. Und der Rest des Buches ist dann ein krampfhafter Versuch unter Berufung auf die Reformation und mit teilweise sehr frommen Worten wieder etwas völlig anderes als Rechtfertigung zu propagieren, als die Bibel als Rechtfertigung lehrt. So weit, so schlecht, kann man sagen. Das erstaunt uns auch eigentlich nicht. Was uns dann erstaunt ist, als dieses Buch, da war es öffentlich noch nicht erschienen, erstmals in IDEA präsentiert wurde, schon IDEA selbst in der Darstellung mit keinem Sätzchen eine ausdrückliche Kritik übte, was aber noch viel schlimmer war. Es wurde dann ein Kommentar eines Repräsentanten der Evangelikalen dazu veröffentlicht. Und dieser Repräsentant der Evangelikalen war in dem Fall der Vorsitzende der Konferenz Missionarische Ausbildungsstätten in der EKD und auch Vorstandsmitglied im Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband, nämlich der Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal, Pfarrer Burkhard Weber. Und Burkhard Weber schreibt als Repräsentant der Evangelikalen über die EKD-Studie, Zitat, man kann sich über diesen Text nur freuen. Man kann sich über diesen Kommentar nur wundern, würde ich dann dazu sagen. Sie stehen dann fassungslos davor und er sagt, ja, manches ist da schon ein bisschen anders formuliert, als wir es so kennen, aber das sind eben unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen. Also es geht nicht um die Frage, was ist wahr und was ist nicht, sondern wer hat eben so seine Prägung und wir müssen uns in unseren Prägungen eben gegenseitig so stehen lassen. Es geht hier nicht um die Frage von Wahrheit oder Unwahrheit. Und Sie können sich dann als Leser fragen, hat er es wirklich nicht verstanden oder will er es nicht verstehen? Wie kann das sein? Also Sie stehen da vor einem Rätsel. Varianten des Evangeliums. Und jetzt kommen wir sehr schnell zum zweiten Teil. Das Evangelium Gottes. Wie ist es denn nun wirklich? Das Evangelium Gottes, so habe ich diesen zweiten Teil deswegen genannt, weil Paulus im Eingangsteil des Römerbriefes genau dieses ankündigt. Er werde jetzt das Evangelium Gottes ihnen ausbreiten. Also das Evangelium, dass der dreieinige Gott, dass der Vater uns in seinem Sohn durch den Heiligen Geist präsentiert habe, offenbart habe. Und wir wollen jetzt in Kürze, natürlich geht das nur, einen, möglicherweise sogar den zentralen Text des Neuen Testamentes kurz miteinander betrachten, in dem uns Gott durch seinen Apostel Paulus offenbart, was Rechtfertigung bedeutet, nämlich Römer 3, eigentlich die Verse 21 bis 25. Und Sie werden mir jetzt verzeihen, dass ich das nur ja sehr skizzenhaft tun kann. Täte ich es nicht, bekämen Sie keinen Kaffee trinken. Und wenn Sie sich ausführlicher dem widmen wollen, lade ich Sie einfach ein, besuchen Sie die Homepage unserer Gemeinde. Zurzeit haben wir dort eine Predigtreihe über den Römerbrief und da können Sie also das Ganze etwas ausführlicher nachhören. Ich bin auch gerade im letzten Teil von Römer 3, also sehr viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Aber wenn Sie eine ausführlichere Auslegung von Römer 3, 19 bis 26 suchen, dann gehen Sie einfach auf die Homepage. Ich sage Ihnen am Ende nochmal die genauen Daten, weg-hannover.de, und da können Sie das ausführlicher verfolgen. Aber mir geht es jetzt darum, wir hatten ja gesagt, was ist die eiserne Ration? Was bedeutet Rechtfertigung? Und das will ich jetzt in einigen wenigen Strichen skizzieren. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen dann, das sei zu Ihrer Beruhigung vorab schon mal gesagt, noch ein Thesenpapier mitgeben, bei dem ich versucht habe, den Inhalt der evangelistischen Botschaft in 5 Punkten noch einmal zusammenzufassen, sodass Sie das dann wirklich getrost mit nach Hause tragen können. Weil das immer schwierig ist, in so 1¼ Stunde ein so umfassendes Thema auch nur ansatzweise seriös zu verhandeln. Und meine Hoffnung ist eben, dass Sie dann weiterarbeiten können und das Ganze in diesem Sinne auch für sich festhalten können. Also, wir lesen den Zusammenhang nochmal, Römer 3 ab Vers 19. Wir wissen aber, schreibt Paulus, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, also kein Mensch, vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Paulus sagt, alle Welt ist vor Gott schuldig. Das heißt, jeder muss sich vor Gott rechtfertigen, sagt Vers 19. Und Vers 20 sagt, keiner kann sich vor Gott rechtfertigen. Und dann kommt dieser Umschwung. Jetzt aber. Und wenn Paulus schreibt, jetzt aber, heißt er so, jetzt bricht etwas Neues ein. Jetzt wird gesagt, warum das trotzdem noch nicht unser Todesurteil bedeutet. But now, heißt es in der englischen Übersetzung. Und Martin Lloyd-Jones hat immer gesagt, praise God for the buts in the Bible. Also Lob Gott für die Abers in der Bibel. Denn die sagen, dass es trotz unserer Not eine Rettung gibt. Praise God for the buts in the Bible. Jetzt aber, jetzt hat Gott etwas für euch getan. Und was er getan hat, ist dort am Kreuz zu sehen. Und man kann das zusammenfassen in 3 Unterpunkten. A, das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Das Kreuz, sagt Paulus, ist Gottes Antwort auf Gottes Zorn. Gottes Antwort auf Gottes Zorn ist Gottes Gerechtigkeit. Und vorher hat Paulus von Kapitel 1,18 bis Kapitel 3,20 lückenlos nachgewiesen, alle Welt steht unter dem Zorn Gottes. Alle Welt steht unter dem heiligen, gerechten Zorn des vollkommenen Gottes, der keine Schuld dulden kann, weil er Gott und heilig ist. Und es ist ein Kennzeichen all dieser Konzepte, die ich vorhin dargestellt habe, dass sie dem Zorn Gottes, der das Ergebnis seiner Vollkommenheit und Heiligkeit ist, nicht angemessen Rechnung tragen. Und es ist so, als würden Sie Römer 1,18 bis 3,20 total gegen den Strich bürsten oder überlesen. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Und dann taucht hier 4-mal der Begriff Gerechtigkeit Gottes auf. Jetzt ist aber, Vers 21, außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also dieser Vers 23 nimmt nochmal 1,18 bis 3,20 auf. Und dann weiter so, dass sie ohne Verdienst, geschenkweise kann man übersetzen, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihm, also Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Das ist der Schlüsselvers. Christus, ihn hat Gott für den Glauben, man könnte sagen, öffentlich hingestellt als Sühnopfer oder als Gnadenort oder als Gnadenthron in seinem Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren und so weiter und so weiter. Das erste, das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Viermal taucht der Begriff Gerechtigkeit Gottes auf. Gott hat diese Gerechtigkeit am Kreuz offenbart. Aber offenbart heißt nicht nur, er hat sie gezeigt, sondern er hat sie zugänglich gemacht. Er hat sie manifestiert. Er hat diese Gerechtigkeit als Geschenk angeboten, zugänglich gemacht für alle, die ihm glauben. Und deshalb hat Luther, nachdem er das kapiert hatte, diese Gerechtigkeit auch passive Gerechtigkeit genannt. Weil er sagt, ich kann dafür nichts tun. Ich kann sie nicht erarbeiten. Ich kann sie nicht konstruieren. Es ist eine passive Gerechtigkeit, die zurückgeht auf die Initiative des Vaters. Und worin besteht dieses Geschenk? Das sehen wir in Vers 24 und Vers 26. Er rechtfertigt uns. Das ist das Verb, das von dem Begriff für Gerechtigkeit abgeleitet ist. Er rechtfertigt uns, das heißt, er spricht uns gerecht, er erklärt uns für gerecht. Und natürlich kommt dieser Begriff aus dem Rechtswesen. Das ist natürlich forensisch. Das ist anders überhaupt nicht zu erklären, auch vom Begriffsfeld her. Das setzt voraus, was er vorher nun wirklich kapitellang entfaltet hatte. Alle stehen unter dem Zorn Gottes, alle stehen unter dem Urteil Gottes, alle sind verurteilt, alle sind schuldig. Und rechtfertigen bedeutet jetzt, Gott erklärt uns für gerecht, obwohl wir in uns ungerecht sind. Gott spricht uns frei, obwohl wir in unserer Schuld gefangen sind und den Tod verdient hätten. Gott adoptiert uns als seine Kinder, obwohl wir seine Feinde waren. Gott hüllt uns ein in seine Gerechtigkeit. Er begnadigt uns, obwohl wir voller Ungerechtigkeit stecken. Er rechtfertigt uns durch seine Gnade, obwohl wir das Todesurteil verdient hätten. Oder ein anderes Bild, das Paulus hier in Vers 24 auch nochmal einschiebt, das ist so unheimlich dicht. Er erlöst uns, er kauft uns frei, Erlösung, obwohl wir schnurstracks auf dem Weg in Richtung Hölle sind. Und hinter diesem Begriff der Erlösung steckt der Freikauf von Sklaven, von Kriegsgefangenen, von Kriminellen, die rausgekauft werden. Gott kauft den Sünder frei. Und jetzt ist die Frage, wer muss den hohen Preis bezahlen? Und womit bezahlt er den Preis? Und es ist wieder der Vater selbst, der den hohen Preis bezahlt, den unser Loskauf kostet, indem er seinen eigenen Sohn auf die Welt kommen lässt, indem er in seinem Sohn auf die Welt kommt. Und Paulus bindet dies zusammen in Vers 24, wenn Sie hinschauen, da sagt er, gerechtfertigt aufgrund der Erlösung. Also Rechtfertigung und Erlösung hängen ganz eng miteinander zusammen. Man kann sagen, weil Gott uns frei kauft, kann er uns freisprechen. Weil Gott uns erlöst, kann er uns rechtfertigen. Und das Entscheidende, was verändert wird durch diesen Freispruch, ist unsere Stellung vor Gott. Wir bekommen vor Gott einen völlig neuen Status aufgrund seines Freispruchs. Wir sind zum Tode Verurteilte und werden durch seinen souveränen Rechtsakt zu Kindern im Hause des Vaters erklärt. Das bedeutet Rechtfertigung, nicht weniger. Und man kann das sehr schön mit einer Geschichte, die um Napoleon herum erzählt wird, deutlich machen, wo Napoleon fast vom Pferd fällt, weil sein Gaul zickt und ein junger Rekrut greift zu und bewahrt ihn vor dieser Blamage praktisch. Und Napoleon sagt ganz schnell, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister, sagt er zu diesem Rekruten. Und der sagt, Seine Majestät, von welchem Regiment? Und Napoleon sagt, von meinem Regiment. Und dann gesellt sich dieser Rekrut zu einigen Generälen, die da stehen. Und einer der Alten sagt, was will denn dieser junge Rekrut, was will denn dieser Kerl hier bei uns? Verzeihen Sie, General, sagt er, dieser junge Kerl ist ein Rittmeister. Und dann fragt er zurück, wer hat es gesagt? Und der junge Mann verweist auf Napoleon und sagt, er hat es gesagt. Und er sagt, Entschuldigung, ich wusste es nicht. Er hat es gesagt. Der Rekrut trug noch die Klamotten eines Rekruten. Der hatte noch das unerfahrene Gesicht eines Rekruten. Der hatte noch die militärische Ausbildung eines Rekruten. Aber er war Rittmeister, weil der König ihn dazu erklärt hatte. Das ist der Statuswechsel, der stattgefunden hat. Er spricht uns frei. Er ernennt uns zu seinen Kindern. Er erklärt uns für gerecht. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Und jetzt ist die Frage, wie macht er das? Wie ist es möglich? Das Hauptproblem bedeutet nicht, wie kann ein gerechter Gott Menschen verurteilen? Sondern das Hauptproblem, mit dem Paulus sich im Römerbrief befasst, lautet, wie kann ein gerechter Gott Menschen nicht verurteilen? Wie kann Gott heilig, gerecht und vollkommen bleiben und uns trotzdem nicht in die Hölle schicken? Das ist die Kernfrage des Römerbriefs. Und die Antwort darauf ist das Kreuz. Und darum das Zweite, das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes. Und das, jetzt merken Sie, wenn Sie die Heiligkeit Gottes ausklammern, wenn Sie den Zorn Gottes ausklammern, können Sie gar kein Evangelium formulieren. Es hängt alles in der Luft. Die Schlüsselfrage ist verdeckt. Die Initiative des Vaters erfüllt sich jetzt im Kraftakt des Sohnes. Und immer noch ist es der Vater, der handelt. Also es wird dann ja oft gesagt, ja, wenn man so von Sühne redet, dann sieht das ja so aus, als ob Gott rachesüchtig wäre und erst durch Christus umgestimmt werden müsste. Entschuldigung, das ist theologischer Nonsens, das ist Quatsch. Der Vater handelt. Der Vater will retten durch den Sohn. Der Vater kommt im Sohn. Es ist die Initiative des Vaters. Es ist das Evangelium Gottes. Aber der Vater handelt durch den Kraftakt des Sohnes. Ihn, und jetzt kommen wir zu Vers 25. Und wenn Sie den Vers 25 haben, dann haben Sie im Grunde genommen den Kern des Römerbriefs. Ihn, nämlich Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Man kann dieses Hingestellt sagen, öffentlich ausgestellt für den Glauben, das heißt zum Ergreifen für den Glauben. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst, nämlich vor seinem Gericht, zu retten. Das ist das Geheimnis. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Und dazu ist dieser Kraftakt des Sohnes nötig. Und was muss der Sohn tun? Was steht hier? Gott hat ihn zum Sühnopfer bestimmt. Luther hat in einer älteren Übersetzung geschrieben, Gott hat ihn als Gnadenstuhl aufgestellt. Das Wort, was hier so unterschiedlich übersetzt wird, in Vers 25, ich habe es jetzt als Sühnopfer übersetzt, heißt im Griechischen Hilasterion. Das ist ganz selten, dieser Begriff im Neuen Testament. Hilasterion ist die griechische Übersetzung für das alttestamentliche Kaporet. Und Sie wissen ja, es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testaments seit dem 3. Jahrhundert vor Christus etwa, die sogenannte Septuaginta. Und jetzt ist es total spannend, wenn wir schauen, welches hebräische Wort wird mit Hilasterion übersetzt? Und dann stoßen Sie eben auf das Wort Kaporet. Und Kaporet, also wenn im Alten Testament Kaporet steht, dann steht in der griechischen Übersetzung Hilasterion. Was war die Kaporet? 3. Mose 16, das war der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Ja, Sie kennen diese Schilderung des großen Versöhnungstages, 3. Mose 16, wie die Bundeslade geschildert wird, an die das Blut hier herangespritzt wird. Und der Ladendeckel auf der Bundeslade, an den das Blut gesprengt wird, das ist das Hilasterion. Das ist die Kaporet. Das ist der Sühneort. Und was passierte dort an diesem Gnadenstuhl? Dort wurde das Opferblut von Tieren drangesprengt. 3. Mose 16, 14 und 15. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Und jetzt verstehen wir, der Gnadenstuhl war der Ort, an dem die Versöhnung zwischen Gott und Mensch besiegelt wurde. An dem der Gnadenstuhl als Instanz für Gott symbolisch und das Blut zusammenkam. Der Ort der Sühnung mittels des Blutes. Und Paulus sagt, das ist Der Grund der Rechtfertigung, das ist die Kraft der Rechtfertigung. Sieh dir den Gnadenstuhl an, den hat Gott als Sühneort bestimmt. Das Kreuz ist der Gnadenstuhl, das Kreuz ist die Kaporet. Dort hat er Christus öffentlich ausgestellt. Und öffentlich macht auch nochmal den Unterschied deutlich zu dem, was am Versöhnungstag geschah, hinter dem dicken Vorhang des Allerheiligsten. Die alte Kaporet stand im Allerheiligsten und nur der hohe Priester durfte rein. Die neue Kaporet, der Sühneort, das Kreuz, öffentlich hingestellt für den Glauben, damit der Glaube sich daran hängen und sich darauf verlassen kann. Und jetzt verstehen wir, Jesus am Kreuz, das ist der Gnadenstuhl, den Gott öffentlich aufgestellt hat. Was ist dort passiert? Den hat Gott hingestellt als Hilasterion, als Gnadenstuhl in seinem Blut. Das heißt, in seinem Opfertod. Jetzt ist klar, dass in seinem Blut das Bild für den Opfertod sein muss. Denn was geschah am Hilasterion? Da hat der hohe Priester das Blut des Sündenbocks an den Gnadenstuhl gesprengt. Und so hat Jesus sein eigenes Blut dort am Kreuz vergossen. Er hat sein eigenes Blut für uns geopfert. Und jetzt sehen wir, wie auf geheimnisvolle Weise dort alles zusammenkommt, was zu unserer Rettung wichtig ist. Jesus als Hilasterion, als Gnadenstuhl in seinem Blut. Ja, Jesus ist beides. Jesus ist der Ladendeckel und er ist das Blut, das an diesen Ladendeckel dran gesprengt wird. Das geschieht am Kreuz. Das heißt, Jesus ist der Ort, an dem die Sühne geschieht. Jesus ist der Ladendeckel, das ist das Zeichen für die Gegenwart Gottes. Jesus ist Gott, Jesus ist zugleich auch die Instanz, vor der das Opfer gebracht wird. Jesus ist der Richter. Jesus ist der Gnadenthron. Und sein Kreuz, an dem er stirbt, zeigt, Jesus ist zugleich das Opfertier, dessen Blut geopfert wird, und der hohe Priester, der das Opfer bringt. Die Strafe, die der Richter erhebt, bezahlt Jesus mit seinem eigenen Blut. Er wird der Sündenbock für uns. Er sühnt unsere Schuld. Er vergießt sein Blut für mich. Und er nimmt dort meinen Platz ein. Und so geschieht am Kreuz dieses Wunder, dass Gottes heilige, gerechte Forderung nach Bestrafung der Sünde erfüllt wird und dass diese heilige, gerechte Forderung nach Bestrafung der Sünde von Gott erfüllt wird, durch Gott selbst, der sie in seinem eigenen Sohn erfüllt, der sein vollkommenes Leben für uns in die Waagschale wirft. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Jesus stellt sich gewissermaßen als Austauschgeisel für uns zur Verfügung. Er wird zum Stellvertreter, er der Unschuldige für uns Schuldige. Er bringt freiwillig dieses Opfer. Und hier am Sühneort, am Kreuz, kommt beides zusammen. Ladendeckel und Blut, Richter und Retter. Gottes Heiligkeit, der Genüge getan werden muss, und Gottes Liebe, die sich opfert, um diese Sühne zu leisten. Gott, der zu Versöhnende und der Versöhner. Gottes strafende Gerechtigkeit, die wir verdient haben, und Gottes rettende Gerechtigkeit, die er uns aus Gnade schenkt. Und Paulus sagt zu ihnen, genau das passiert am Kreuz. Da ist Jesus als Gnadenthron in seinem Blut. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf Gottes Zorn. Und überlegen Sie mal, 64 Verse lang hatte vorher Paulus beschrieben und bewiesen, warum wir alle unter dem heiligen Zorn Gottes stehen mit unserer Schuld. Und jetzt zeigt er hier, was das einzige, einzig wirksame Gegenmittel gegen diese Schuld ist. Das einzige Mittel, das den Zorn Gottes stillen kann. Sühnen bedeutet auch besänftigen. Also der Vater besänftigt sich selbst. Der Vater stillt seinen eigenen notwendigen, aufgrund seiner Vollkommenheit und Heiligkeit notwendigen, gerechten Zorn. Der Vater erträgt sein eigenes Urteil in seinem Sohn. Und das geschieht am Kreuz. Es ist das Mittel, das der Vater selbst erdacht hat, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes, welcher der Gerechtigkeit des Vaters Genüge tut. Das heißt eigentlich Sühnen. Er tut der Gerechtigkeit des Vaters genüge. Und wissen Sie, damit sind auch alle Einwände abgewiesen, Opfer und Sühne, das sei so finstere heidnische Religion und damit wollten wir ja nichts zu tun haben. Nein, das ist nicht. Heidnische Götzen sinnen auf Rache. Aber Gottes heiliger Zorn ist die Folge seiner Vollkommenheit, die Sünde nicht dulden kann und deshalb ahnden muss. Heidnische Götzen fordern Opfer von Menschen. Der lebendige Gott dagegen ergreift selbst die Initiative und gibt sich hin als Opfer in seinem Sohn Jesus Christus. Und nun noch etwas Geniales. Bedenken Sie, in Jesus wurde Gott Mensch. Jesus kommt nicht nur als Gottes Sohn auf die Welt, der ohne Sünde ist, das ist das eine. Er ist das vollkommene Opfer, weil er ohne Sünde ist, als der Sohn Gottes. Sondern gleichzeitig wird Jesus, was? Mensch. Gleichzeitig tritt Jesus damit auf unsere Seite. Er kommt als Gott, er bleibt Gott und er wird Mensch. Und darum, weil er auch auf unsere Seite tritt, kann er unser Stellvertreter werden dort am Kreuz. Er kann unsere Schuld auf sich nehmen. Er kann für uns, dem Vater, das vollkommene Opfer bringen, sodass der Vater uns begnadigen kann, um des Sohnes willen. Und das heißt wieder rechtfertigen. Es ist einfach genial. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Und so wird das Kreuz zum Gnadenthron, zum Sühneort. Hier wird Gottes Zorn gestillt. Hier wird Gottes Gerechtigkeit Genüge getan, weil Jesus sein Blut vergießt, sein Leben hinopfert, als Opfer für uns in den Tod gegeben. Liebe Geschwister, darum ist es so entscheidend, dass wir dem treu sind, was Gott uns darüber offenbart, was am Kreuz geschah. Und das ganze Neue Testament macht deutlich, dass das zentral ist, dass er stellvertretend für unsere Schuld die Strafe trägt. Das ist zentral, das ist nicht optional, das ist nicht eine Zugabe, das ist nicht ein möglicher Aspekt, den man auch anders sehen kann. Sondern daran hängt die ganze Erlösung. Douglas Moo, ein Neutestamentler, hat das wunderbar beschrieben. Er hat gesagt, am Kreuz begegnen sich Gottes Liebe und Gottes heiliger Zorn. Und keines von beiden darf unterschlagen oder geschmälert werden, wenn wir die volle Bedeutung dieses Geschehens wirklich erfassen wollen. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was am Kreuz geschah und dass wir dem wehren und widersprechen, wenn es diese ganzen Variationen, die eben keine Variationen des einen Themas sind, gibt, sondern die Verfälschungen, Verkürzungen sind. Dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir über die Motive derer, die das verbreiten, richten, sondern es geht darum, dass wir fragen, wie war es? Überlegen Sie mal, was hat es Christus gekostet? Was hat es den Vater gekostet? Und wir sind manchmal nicht mal bereit, das bis ins Letzte zu versuchen, zu verstehen und zu durchdenken. Er hat seinen letzten Blutstropfen dort vergossen. Er hat für uns unvorstellbare Qualen auf sich genommen. Und wir halten es manchmal für unter unserer Würde und theologisches Fingerhakeln zu verstehen, was der Herr in seiner Qual für uns erlitten hat und warum. Das ist Schuld. Wenn wir nicht bereit sind, die Wahrheit des Kreuzes zu erkennen, zu studieren, wirklich dem Herrn dafür zu danken, es zu ergreifen, dann spielen wir mit seinem Kreuz und spucken noch nachträglich darauf. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, und ich bin überzeugt, es ist die zentrale Frage, die auch in den nächsten Jahren uns zentral beschäftigen wird. Und Treue gegenüber unserem Herrn bedeutet, dass wir dafür hinstehen und dass wir uns dazu bekennen und dass wir es predigen. Wie sollen Menschen zum Gekreuzigten als ihrem Retter finden, wenn sie nicht erfahren, was er getan hat für sie und worauf sie ihr Leben gründen sollen? Nochmal, die Not, aus der Jesus uns herausgerissen hat, ist viel, viel tiefer, als uns das in unserer humanistischen Harmlosigkeit oft bewusst ist. Wie kann ein gerechter Gott überhaupt vergeben? Das ist die Frage. Wie kann ein gerechter Gott Gott bleiben, ohne Sünder in die Hölle zu werfen? Das ist die Frage. Und die einzige Antwort lautet, weil es das Kreuz gibt. Ein englischer Theologe hat über unsere Stelle Folgendes gesagt, und dem kann ich mich nur anschließen. Er hat gesagt, wenn wir diesen Text lesen, dann können wir die Weisheit, Heiligkeit, Liebe und das Erbarmen unseres Gottes nur bewundern und in demütiger Anbetung vor ihm niederknien. Das Kreuz Jesu sollte ausreichen, um das härteste Herz zu brechen und das kälteste, eisigste Herz schmelzen zu lassen. Aber natürlich ist es immer ein Wunder, wenn das wirklich passiert. Denn der Gott, der dieses getan hat, der muss es uns auch schenken, dass wir davon wirklich bis in den Grundfesten unseres Herzens erschüttert und ergriffen werden und erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Und dann das Letzte, das werden wir jetzt nicht mehr entfalten, weil das zeitlich einfach nicht mehr zu schaffen ist. Das ist dann das Letzte, und das könnte man jetzt auch sehr schön aus diesem Text noch herausarbeiten. Das Kreuz ist die Zuflucht für den Glauben, der die fremde Gerechtigkeit in Christus ergreift. Also das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes, welcher der Gerechtigkeit des Vaters Genüge tut. Und das Kreuz ist die Zuflucht für den Glauben, der die fremde Gerechtigkeit in Christus ergreift. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist diese passive Gerechtigkeit, es ist seine, an die ich mich klammere und durch die ich gerettet werde. Und dadurch dann schließt sich der Kreis wieder, kann man sagen, das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt und dadurch gleichzeitig seine eigene Gerechtigkeit beweist. Er beweist, dass er heilig bleibt, dass er gerecht bleibt, obwohl er Sünder in den Himmel holt, weil er die Strafproblematik geklärt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Also Gott schenkt uns seine eigene Gerechtigkeit durch diesen Vorgang am Kreuz, und darin beweist Gott zugleich seine eigene Gerechtigkeit, wie es dann in Vers 25 noch weiter ausgeführt wird. Das konnte wirklich nur Gott. Nur Gott. Und Sie sehen hier auch die trinitarische Wirkung des Kreuzes. Ja, man könnte sagen, das Kreuz ist vom Vater erdacht, vom Sohn vollbracht und vom Heiligen Geist uns zu eigen gemacht. Denn das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir glauben können, dass diese Botschaft bei uns ankommt, dass sie uns präsentiert wird und dass wir sie ergreifen dürfen. Vom Vater erdacht, vom Sohn vollbracht, vom Heiligen Geist uns zu eigen gemacht. Das ist das Wunder, das am Kreuz geschah. Das ist die eiserne Ration. Varianten des Evangeliums, Fragezeichen. Das Evangelium Gottes nach Römer 3. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen mitgeben Eckpfeiler der evangelistischen Verkündigung in 5 Thesen, die sich nun daraus ergeben. Und nach allem, was wir jetzt gesagt haben, brauche ich die nur noch mal vorzulesen. Ich darf Sie herzlich bitten, das einfach herumzugeben, dieses Thesenpapier. Das ist nur noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was wir hier entfaltet haben. Der Inhalt der evangelistischen Botschaft. Also Eckpfeiler der evangelistischen Verkündigung in 5 Thesen. Und als Jünger Jesu muss es so sein, dass wenn man ihm nachts um 2 einen Eimer kalten Wassers über den Kopf schüttet und sagt, was ist die Kernbotschaft des Evangeliums, dann müssen Sie in der Lage sein, diese 5 Punkte zu benennen. Wir können das ja mal testen. Ich gehe es ganz kurz nochmal durch und dann schließen wir hier ab. Und haben aber die Möglichkeit, vielleicht sollten wir das noch machen, bevor wir dann offiziell mit Gebet abschließen, dass noch die Möglichkeit besteht, ein paar Rückfragen kurz zu stellen, und dann schließen wir öffentlich ab. Also, erste Zusammenfassung, das Evangelium ist eine Botschaft, die den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus als Retter, Herrn und endzeitlichen Richter ausruft. Klar, der Gekreuzigte und der Auferstandene, das sind 2 verschiedene Akte, die gehören aber untrennbar zusammen, denn durch die Auferstehung wird das, was Jesus selbst über seine Kreuzigung gesagt hat, beglaubigt. Wäre der Herr im Grab vermodert, wäre alles, was er vorher gesagt hätte, Makulatur gewesen. Er hat ja immer gesagt, ich werde auferstehen. Und deswegen ist die Kreuzigung von der Auferstehung nicht zu trennen. Es sind aber zwei unterschiedliche Akte. So, diese Botschaft hat die Kraft, Menschen in ihrem Herzen zu verändern. Also diese Wahrheit des Evangeliums, sie mündet in die Aufforderung zur Buße, Glaube und Nachfolge. Das alles gehört untrennbar zusammen. Die Verkündigung des Evangeliums muss darum folgende Wahrheiten vermitteln, die hier in logischer Abfolge dargestellt werden. Also wohlgemerkt, das ist eine logische Abfolge. Es muss nicht immer in dieser chronologischen Sequenz dargestellt werden. Also sie müssen nicht immer bei Punkt 1 anfangen und bei Punkt 5 aufhören. Sie können auch bei Punkt 5 beispielsweise anfangen. Wohin geht mein Leben? Ne? Himmel oder Hölle? Sie können bei Punkt 3 anfangen und über Christus sprechen, den Gott gesandt hat. Aber warum hat er ihn gesandt? Aber in der sachlichen Verknüpfung machen diese 5 Aspekte das Evangelium aus. Erstens. Der inhaltliche Ausgangspunkt des Evangeliums ist der heilige und persönliche Gott. Er ist der Schöpfer, dem jeder Mensch gehört und vor dem jeder Mensch sich zu verantworten hat. Die entscheidende Frage über dem Leben des Menschen lautet, wie steht es um mein Verhältnis zu Gott? Oder wie Luther es formuliert hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist die zentrale Frage über dem Leben jedes Menschen, nicht nur im 16. Jahrhundert. Und die Tatsache, dass die meisten Zeitgenossen sich dieser Frage nicht bewusst sind, bedeutet nicht, dass das nicht trotzdem die wichtigste Frage in ihrem Leben wäre. Manche Fragen, die wir uns stellen sollten, stellen wir uns leider nicht. Aber das macht sie nicht weniger relevant, diese Fragen. Dann brauchen wir es erst recht, dass uns jemand drauf stößt, diese Fragen zu stellen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir begreifen, dass an diesen Fragen unser Schicksal hängt, unsere ewige Existenz. Zweitens, in Gottes Urteil wird der Mensch als Feind Gottes bewertet, der nicht nur einzelne Sünden tut, sondern in seinem Kern Sünder ist. Also wir sind nicht Sünder, weil wir Sünde tun, sondern wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Wir sind verdorben. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Wir sind in unserer Ausrichtung rebellisch gegen den, dem wir alles verdanken und dem wir alle Hingabe schulden. Das ist das Schlüsselproblem. Aus dem Sündersein folgt das Sündetun nicht umgekehrt. Wegen dieser totalen Verlorenheit, die Bibel kann auch vom geistlichen Tod sprechen, also Epheser 2 etwa, kann der Mensch sich selbst nicht retten und sein Verhältnis zum lebendigen Gott nicht verbessern, geschweige denn grundsätzlich bereinigen. Er bleibt unter Gottes Zorn. Römer 1, 18 bis 23 wird das ausführlich entfaltet. Drittens. In seinem Sohn Jesus Christus hat der heilige Gott den Weg zur Rettung eröffnet. Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Durch den Sühnetod am Kreuz nimmt Jesus die Strafe auf sich, die wir Menschen ausnahmslos verdient haben. Zum Beispiel Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben sein Leben als eine Erlösung für viele. Und bitte lassen Sie es nicht zu, dass Jesus und Paulus gegeneinander ausgespielt werden. Es ist eine beliebte Methode auch der Emerging Church, Exegeten, ich weiß gar nicht, ob man sie Exegeten nennen sollte, die sagen, ja, immer diese paulinisch-juristische Engführung, wir müssen doch auf Jesus sehen, der das Reich Gottes bringen wollte. Und dann wird übersehen, dass bei Jesus Reich Gottes auch bedeutet, gerettet werden, in den Himmel kommen. Das Reich Gottes bedeutet, zu kommen bedeutet, gerettet zu werden. Erlösung, Versöhnung mit Gott, Rechtfertigung, viele unterschiedliche Aspekte der einen Wahrheit. Weiter. In der Auferstehung besiegt Jesus den Tod und wird sichtbar als Sohn Gottes und Retter bestätigt. Damit hat Gott den Weg zur Versöhnung der Sünder gebahnt. Und daraus kommt dann das, was Andreas Fett heute Vormittag auch zitiert hat, nicht diese Aufforderung, die wir auszurichten haben, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, lasst euch rechtfertigen, lasst euch retten, lasst euch erlösen. Das ist immer die gleiche Botschaft. Viertens, also, der heilige Gott, der sündige Mensch, der Retter Christus. Und wie kommt das jetzt zusammen? Viertens, durch das Evangelium ruft Gott den Sünder, und das sind zwei Aspekte, zwei Seiten der einen Medaille, zur Umkehr und zum Glauben. Also er fordert ihn dazu auf, dieses Gottesurteil über sein Leben anzuerkennen, seine Schuld zu bereuen und Gottes Vergebung um Christi willen zu erbitten. Darum lädt Gott den Sünder mit der Aufforderung zur Umkehr zugleich zum Glauben, also zum persönlichen Vertrauen an seinen Sohn Jesus Christus ein, der die Strafe für die Sünde stellvertretend getragen hat. Jesus ist der gekreuzigte Retter, der auferstandene Herr, der wiederkommende Richter. Wer ihn als Gottes Sohn anbetet, als Erlöser anruft, als Herrn anerkennt, das heißt in seine Nachfolge eintritt, der wird von Gott gerechtfertigt, das heißt von seiner Sünde freigesprochen, er wird als Kind angenommen. Und hier sehen Sie die unterschiedlichen Begriffe, Bilder, mit denen die Bibel immer wieder diese eine Wirklichkeit beschreibt. Es geht um Umkehr zu Jesus im persönlichen Vertrauen auf ihn als den Sohn Gottes, der durch sein Opfer am Kreuz stellvertretend unsere Schuld getragen hat. Schließlich fünftens, an der Stellung zu Jesus Christus entscheidet sich das ewige Schicksal jedes einzelnen Menschen. Dabei gibt es nur die Alternative des doppelten Ausgangs, entweder ewiges Heil, also Himmel, oder ewige Verdammnis, also Hölle. Entweder oder und jenseits dessen gibt es keine dritte Möglichkeit. Das ist die eindeutige biblische Botschaft. Das sind die fünf Punkte, die das Evangelium ausmachen. Der heilige Gott, vor dem wir Menschen verurteilt und verloren dastehen als Kandidaten der Hölle, der Retter Christus, der Ruf zur Umkehr und zum Glauben an ihn und die Frage des doppelten Ausgangs, Himmel oder Hölle. Das ist die eiserne Ration, das ist der unverzichtbare Inhalt des Evangeliums. Und es könnte jetzt von jemandem der Einwand kommen, ja, wenn das dann so komplex ist, wie kann denn ein Mensch überhaupt gerettet werden? Ich bin überzeugt, dass auch Kinder sich schon bekehren können, wenn Gott an ihren Herzen wirkt, wenn er es ihnen schenkt. In dem Vollzug der Bekehrung wird dem Menschen dieses im Grunde seines Herzens von Gott klargemacht. Das heißt nicht, dass er theologisch alles bis in die letzte Differenzierung akkurat benennen könnte, sofort. Aber diese Grundwahrheit, ich bin ein Sünder, ich brauche es, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dass er sein Leben für mich in die Waagschale warf, dass er meine Schuld bezahlt hat. Das können Sie schon, Sie können das erklären mit dem wortlosen Buch von der KEB. Damit können Sie diese Wahrheit erklären. Es gibt kein einfaches Evangelium. Es wird immer gesagt, ja, wir müssen das schlichte, einfache Evangelium, das ist Quatsch. Es gibt nur ein Evangelium. Und dieses Evangelium ist komplex. Überlegen Sie mal, der heilige Gott rettet uns aus der Hölle. Und das soll nicht komplex sein. Das ist irre. Wie kann sowas nicht komplex sein? Aber es ist das Wunder Gottes und seine Gnade und seine Allmacht und seine Souveränität, dass diese komplexe Botschaft, die das größte Problem und das letzte Geheimnis gewissermaßen der Existenz entschlüsselt, dass diese Botschaft zugleich so ist, dass man sie im Kindergottesdienst erklären kann. Das ist das Wunder. Sie können 5 oder 20 Bücher, 300 bis 500 Seiten dazu schreiben und werden immer noch etwas dazu zu sagen haben. Und Sie können es zusammenfassen in einem Prospekt, in einem Traktat. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder dieses einen, es ist göttlich, es ist das Evangelium Gottes. Und es ist ein großes Vorrecht, dass der Herr uns dieses Evangelium offenbart hat und dass er es uns geschenkt hat, dieses Evangelium zu ergreifen im Glauben und dass wir Boten dieses Evangeliums sein dürfen. Das ist das Größte, was wir haben können in unserem Leben. Und so lasst uns das in Treue tun. Und lasst uns nicht müde werden, solange der Herr uns Atem gibt, diese Botschaft wirklich auszubreiten. Und lasst uns dafür beten, dass noch viele, viele nicht in der Hölle, sondern im Himmel ankommen.